Hallo und schön, dass du da bist zur 15. Folge von unserem Podcast Mitobiom – Natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social-Media-Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Dr. Thomas Bacharach. Er ist Allgemeinmediziner und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit den Themen Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen. In dieser Folge geht es um das Thema SIBO. Wofür steht das Wort SIBO? Wie entsteht eine Dünndarmfehlbesiedlung? Was sind typische Symptome? Wie wird eine Dünndarmfehlbesiedlung diagnostiziert? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Welche Rolle spielt die Ernährung bei einer Dünndarmfehlbesiedlung und welche Nährstoffe sind wichtig? So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thomas und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, Leonie, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wunderbar geht's mir. Alles sehr, sehr gutes Wetter im Moment, passt. Freue mich, dass ich hier sozusagen über das spannende Thema sprechen darf.
Das freut mich und ich freue mich wirklich sehr, mit dir heute über ein so spannendes Thema zu sprechen. Ich habe zu Beginn unseren Zuhörern auch schon ein bisschen erklärt, worum es heute gehen soll und würde dann auch direkt mal mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es ja um das Thema SIBO und vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal erklären, wofür das Wort SIBO überhaupt steht und was es bedeutet.
Also SIBO ist die Abkürzung für Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Das heißt im Dünndarm eine bakterielle Fehlbesiedlung. Unser Dünndarm ist an sich nicht steril, aber es leben sehr, sehr wenig Bakterien drin. Die werden immer mehr, soweit es sozusagen in Richtung Dickdarm geht. Aber der Dickdarm und der Dünndarm sind durch eine Klappe getrennt. Und hinter dieser Klappe im Dickdarm leben dann richtig viele Bakterien. Und aus irgendeinem Grund, und dieser kann sehr unterschiedlich sein, haben es Bakterien geschafft, sich im Dünndarm übermäßig viel anzusiedeln. Und das Problem ist, dass sie dort natürlich auch, was Bakterien immer machen, Gase produzieren. Und für diese Menge an Gase und auch Giftstoffe ist der Dünndarm letzten Endes nicht ausgelehnt. Wir haben das Problem, dass Bakterien die Nährstoffe uns klauen können. Und insofern entstehen ganz typisch reizdarmähnliche Beschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, Blähbauch. Das ist, glaube ich, so dieses typischste Symptom, wenn man an die Dünndarmfehlbesiedlung denkt, dass man aussieht wie im fünften Monat schwanger. Oder man hat auch ganz massive Blähungen, wo letzten Endes die Luft auch abweichen kann.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend, was du da erzählst. Und du hast gerade auch schon gesagt, dass die Bakterien aus dem Dickdarm fälschlicherweise in den Dünndarm gelangen. Kannst du uns diesen Punkt vielleicht noch etwas genauer erklären bzw. sagen, wie eine Dünndarmfehlbesiedlung überhaupt entsteht?
Es gibt unterschiedliche Gründe, aber einer der Hauptgründe ist, dass der Dünndarm in seiner Eigenbewegung und Reinigung ineffektiv geworden ist. Man kann sich das so vorstellen, wenn du einen Flusslauf hast, in dem keine Steine liegen und wo das Wasser einfach ungehindert durchfließen kann, dann kann sich Laub und Dreck relativ schlecht festsetzen. Und so ist unser Dünndarm eigentlich gebaut. Und wenn ich jetzt anfangen würde, Steine in den Flusslauf zu legen, dann würde sich die Strömung verlangsamen und dort würde dann der Dreck hängen bleiben. Und wenn man das übersetzt auf den Dünndarm, wären das in dem Fall die Bakterien. Und warum letzten Endes der Dünndarm zum Teil langsamer arbeitet, das kann sein, dass nach einer Operation zum Beispiel Verwachsungen entstanden sind. Es kann sein, dass bei Frauen zum Beispiel eine Endometriose vorliegt, das heißt, wo versprengte Gebärmutterschleimhaut zu Entzündungen führt und dadurch zu Verwachsungen. Oder einer der ganz häufigen Gründe ist auch, dass es postinfektiös entsteht. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Campylobacter- oder Salmonelleninfektion. Und dann kann es bei manchen Menschen dazu kommen, dass eine Autoimmunreaktion entsteht. Und diese Autoimmunreaktion bedingt dann auch wieder eine Verlangsamung des Dünndarms. Sind mit die häufigsten Gründe letzten Endes, warum eine Dünndarmfehlbesiedlung entstehen kann. Andere Gründe sind zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, auch oft eine Hashimoto, was ja eine spezielle Form der Unterfunktion ist. Auch dann wird der Dünndarm langsamer und ineffektiver. Es kann aber auch sein, dass wir zum Beispiel zu wenig Magensäure, zu wenig Bauchspeicheldrüsenenzyme oder zu wenig Gallensäure produzieren. Dadurch wird die Verdauung ineffektiver und auch das Abtöten der Bakterien ineffektiver. Und letzten Endes kann es dann auch dadurch zu einer Überbesiedlung im Dünndarm kommen. Es kann ganz häufig durch zum Beispiel Antibiotikatherapie entstehen oder auch hormonelle Präparate, wie zum Beispiel die Pille, scheint in der Lage zu sein, das Mikrobiom im Dünndarm so zu stören, dass es eben zu so einer Überbesiedlung kommen kann.
Das sind auf jeden Fall wahnsinnig viele Gründe, warum eine Dünndarmfehlbesiedlung entstehen kann. Und du hast gerade auch schon die Pille angesprochen und es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Frauen, die die Pille nehmen. Und auch das Thema Endometriose bekommt in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit, was ja auch wirklich wichtig ist. Aber dass auch solche Dinge eine Dünndarmfehlbesiedlung auslösen können, ist wirklich interessant und spannend und das denkt man vielleicht ja auch gar nicht so als erstes. Außerdem hast du gerade auch erwähnt, dass eine Dünndarmfehlbesiedlung auch dafür sorgen kann, dass man sehr aufgebläht sein kann. Ist das so ein typisches Symptom davon und gibt es auch vielleicht noch mehr Symptome, die auf eine Dünndarmfehlbesiedlung hinweisen? Und sind die eher spezifisch, weil ein Blähbauch zum Beispiel jetzt mal kann natürlich auch auf viele andere Krankheiten hinweisen?
Also die Symptome sind an sich sehr unspezifisch. Das heißt, es gibt sehr viele Erkrankungen, die ähnliche Symptome machen können, was es sehr schwierig macht. Aber im Prinzip, wenn man an Reizdarmsymptome denkt oder auch an Reizdarmpatienten, hat man eine sehr hohe Überschneidung zwischen demjenigen, der diese Diagnose Reizdarm bekommt und demjenigen, der eine Dünndarmfehlbesiedlung hat. Reizdarm ist ja an sich eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, ich muss sehr, sehr viele Erkrankungen ausgeschlossen haben, um die Diagnose überhaupt stellen zu können. Und eine Diagnose davon ist die Dünndarmfehlbesiedlung. Und aktuell geht man aber davon aus, dass ca. 60% aller Patienten, die eine Reizdarmdiagnose gestellt bekommen, eigentlich eine Dünndarmfehlbesiedlung haben, weil die relativ selten getestet wird, beziehungsweise die Testverfahren, die aktuell in Deutschland angewendet werden, ja, sehr wahrscheinlich doch einige Dünndarmfehlbesiedlungen übersehen. Und die Hauptsymptome, man kann es wirklich nicht sagen. So das Klassische ist tatsächlich dieser Blähbauch, wo die Luft nicht aus dem Bauch rausgeht und derjenige dann wirklich aussieht, wie wenn er schwanger wäre. Das liegt letzten Endes daran, dass dann die Blähungen mitten im Darm entstehen und der Darm ist ja mehrere Meter lang. Und wenn die sozusagen, wenn der Ausgang relativ weit ist, dann kann eben sich diese Luft so verfangen. Deswegen würde ich sagen, ist das fast das klassischste Symptom, was aber definitiv nicht immer vorkommen muss und was aber auch bei anderen Erkrankungen vorkommen kann. Ansonsten ist es wirklich, sind es ganz häufig Patienten, die massiv Durchfälle haben. Es gibt aber auch die Patienten, die Verstopfung haben, und auch die Patienten, die das Ganze im Wechsel haben. Also insofern kann sehr, sehr breit gefächert sein. Und was ganz interessant ist, es können auch Symptome auftreten, die gar nicht mit dem Darm an sich in Verbindung gebracht werden. Im Englischen sagt man zum Beispiel Brain Fog dazu, das heißt Gehirnnebel. Wenn jemand Schwierigkeiten hat mit der Konzentration, dann ist das auch ein Symptom, was mit dem Darm zusammenhängen kann. Früher habe ich tatsächlich immer gedacht, wenn mir Patienten das erzählt haben, dass das eher Richtung Psychosomatik geht, weil ich mir keinen Reim darauf machen konnte, wie soll das mit einem organischen Problem zusammenhängen. Aber das scheint mit den Toxinen, die bei dieser Dünndarmfehlbesiedlung entstehen können, zusammenzuhängen. Und wenn die dann im Prinzip in den Körper zu sehr aufgenommen werden, dann kann es eben zu so einem Gehirnnebel kommen. Und wenn man denjenigen ein Antibiotikum oder ein pflanzliches Präparat gibt, um das zu behandeln, merken die Patienten, dass sie wirklich geistig aufklaren oder auch nach bestimmten Lebensmitteln nicht mehr in diese zum Teil Müdigkeit oder Konzentrationsschwäche verfallen. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Es gibt auch noch Unterformen der Dünndarmfehlbesiedlung, die zum Beispiel zu Gelenkschmerzen führen können. Insofern ist es ein sehr, sehr spannendes Thema, was ganzheitlich betrachtet wirklich zum Teil sehr unterschiedliche Beschwerden in Verbindung bringen kann und dann auch in die Therapie bringen kann.
Ja, absolut. Das sind ja wirklich sehr viele Symptome, die darauf hinweisen können, dass man eine Dünndarmfehlbesiedlung hat. Aber das ist dann natürlich auch eher schwer zu erkennen, ob es sich um eine Dünndarmfehlbesiedlung handelt oder etwas anderes dahinter steckt, vor allem für einen selbst. Daher würde mich jetzt interessieren, wie eine solche Diagnostik beim Arzt denn vielleicht aussieht. Also wie geht ein Arzt oder Therapeut vor, um eine Dünndarmfehlbesiedlung festzustellen?
Also an sich, so wie ich vorgehe, ist, dass ich eine sehr ausführliche Anamnese mache, um eben schon mal abschätzen zu können, in welche Richtung geht das. Aber im Prinzip, dadurch, dass so viele Sachen in Frage kommen, muss man meistens auch stufenweise unterschiedliche Testungen machen. Das heißt, an sich klopft man immer erstmal die gefährlichen Dinge ab, dass man da nichts übersieht. Das heißt, dass man keinen Krebs übersieht, keine chronisch entzündliche Darmerkrankung. In vielen Fällen ist es bei chronischen Magen-Darm-Beschwerden einfach sehr, sehr wichtig, auch mal eine Magen- und Darmspiegelung und einen Ultraschall und ein Labor gemacht zu haben. Einfach, dass wir da auf der sicheren Seite sind, um da nichts zu übersehen. Ja, das ist etwas, wo ich tatsächlich auch in der Praxis drauf bestehe. Das klingt oft sehr verlockend, dass man im Prinzip mit dieser Dünndarmfehlbesiedlung all die Symptome erklären kann, dass man nur das testet und alles andere weglässt, weil eine Magen- und Darmspiegelung ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Angenehmste, zumindest in der Vorstellung, was man sich so überlegen kann. Aber das ist einfach ganz essentiell, dass auch das mit abgeklärt wird. Und die Testung an sich auf eine Dünndarmfehlbesiedlung ist in der Praxis so, dass Atemtests gemacht werden. Das heißt, der Patient muss sich ein paar Tage darauf vorbereiten, indem er zum Beispiel blähende Speisen weglässt, Pro- und Präbiotika weglässt. Er sollte kein Antibiotikum genommen haben, auch keine Durchfallerkrankung jetzt akut gehabt haben. Ja, also wenn jemand dauerhaft Durchfall hat, über Wochen und Monate, ist das was anderes. Und dann ja, macht er morgens eben eine Nullprobe, wo er sozusagen keinen Zucker und gar nichts zu sich genommen hat. Das heißt, er bläst in ein Atemröhrchen, nimmt dann einen speziellen Zucker, den die Bakterien verstoffwechseln sollen, und bläst alle 20 Minuten sozusagen in ein Glasröhrchen. Und das Ganze wird dann ins Labor geschickt und ausgewertet. Und der Test funktioniert so, dass je nachdem, auf was untersucht wird, bei mir wird meistens Wasserstoff und Methangas untersucht. Diese beiden Gase werden nicht von menschlichen Zellen hergestellt. Das heißt, wenn wir diese sozusagen in der Ausatemluft finden, dann wissen wir, okay, da waren Bakterien beteiligt, die das produziert haben. Und wenn jetzt in einem bestimmten Abschnitt, einem Zeitabschnitt in diesem Test eben ein Gasanstieg stattgefunden hat, dann können wir relativ gut sagen, okay, da waren Bakterien am Werk. Und wenn das eben in dem Bereich des Dünndarms ist, ist es eben damit auch eine Dünndarmfehlbesiedlung. Es gibt ein paar Grenzfälle. Wenn die Dünndarmfehlbesiedlung sehr tief sitzt, dann wissen wir nicht ganz, ob das auch eventuell der Dickdarm schon sein könnte, weil im Dickdarm leben ja Bakterien und da ist immer eine Gasproduktion dann vorhanden. Aber da erfordert es dann letzten Endes die Expertise des Therapeuten, das zu unterscheiden, ob das jetzt eine echte Fehlbesiedlung ist oder ob das nur eine Normalmessung der Dickdarmflora ist.
Ja, die Diagnostik klingt auf jeden Fall sehr interessant und habe ich so auch tatsächlich noch nie gehört, denn meistens werden ja Blut- oder Stuhlanalysen gemacht, um verschiedene Krankheiten festzustellen oder auch auszuschließen. Aber ein Atemtest ist dann ja doch eher selten. Und das klingt auf jeden Fall auch danach, dass man eine Dünndarmfehlbesiedlung auf jeden Fall beim Arzt oder Therapeuten feststellen lassen sollte, beziehungsweise muss. Und deswegen an alle auch, die jetzt denken, dass sie vielleicht davon betroffen sein könnten, sollten auf jeden Fall zu einem Arzt oder Therapeuten gehen und das Ganze mal abklären lassen. Und was mich auch interessieren würde, gibt es denn Infos darüber, wenn eine Dünndarmfehlbesiedlung unentdeckt bleibt, dass daraus auch noch etwas Schlimmeres entstehen kann?
Also es gibt aktuell keine Daten dazu, dass daraus dann irgendwie eine bösartige Erkrankung entstehen kann. Aber ganz häufig sind die Beschwerden so lebensqualitätseinschränkend, dass daraus sozusagen der größte Schaden letzten Endes entsteht. Es ist jetzt nicht so, dass jeder mit einer Dünndarmfehlbesiedlung das so erlebt. Also es gibt auch sehr eine hohe Dunkelziffer. Menschen, die eine Dünndarmfehlbesiedlung haben, die zum Beispiel ein bisschen die Ernährung angepasst haben und sowas wie Zwiebeln oder Knoblauch weglassen, weil sie die nicht vertragen. Aber das schränkt die nicht groß ein in ihrem Leben. Das gibt es schon auch. Aber diejenigen, die wirklich unter den Beschwerden leiden und das nicht diagnostiziert wird, deren größten Schaden liegt darin, dass sie eben sich nicht frei fühlen, weil sie zum Beispiel, wenn sie unter dem Durchfalltyp leiden, immer eine Toilette aufsuchen müssen und sich in sozialen Kontakten unwohl fühlen. Oder diejenigen, die starke Verstopfung haben, einfach dann zum Teil unter starken Bauchschmerzen oder einem Blähbauch leiden. Das ist vor allem wirklich der Hauptgrund für mich, dass da die Patienten extremst leiden darunter, dass das auch diagnostiziert werden sollte.
Ja, auf jeden Fall. Das sind ja auch extreme Einschränkungen, die man da erlebt. Und dann macht es dann, wie du bereits erwähnt hast, auch nicht mehr sonderlich Spaß, soziale Kontakte wahrzunehmen. Daher ist dann die Diagnose auf jeden Fall wichtig. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich eine Dünndarmfehlbesiedlung habe, welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn dann für mich?
Also prinzipiell müssen wir in irgendeiner Form antibiotisch arbeiten. Da gibt es klassische Antibiotika oder auch pflanzliche Präparate, die sich als ähnlich wirksam darstellen. Da gibt es weniger Studien dazu, aber ganz viel Erfahrung tatsächlich. Einzelne Studien gibt es schon auch dazu, dass das genauso erfolgreich sein kann. Und ja, je nachdem, es gibt ja im Prinzip drei unterschiedliche Dünndarmfehlbesiedlungsformen. Das heißt, wo drei unterschiedliche Gase entstehen können. Und dahinter stehen natürlich wiederum unterschiedliche Erreger und Bakterien oder sogenannte Urbakterien, die alle ein bisschen einen unterschiedlichen Ansatz brauchen. Also letzten Endes müssen wir in irgendeiner Form so agieren. Wir können das Ganze unterstützen, indem wir eine Low-FODMAP-Ernährung machen. Das heißt, alles, was bläht, in den Lebensmitteln rauszulassen. Die meisten denken bei blähenden Lebensmitteln immer nur an Kohl oder Hülsenfrüchte oder Zwiebeln. Aber diese FODMAPs kommen tatsächlich in den ganz unterschiedlichsten Lebensmitteln vor. Insofern ist diese Ernährungsform recht einschränkend, wenn man die wirklich durchführen möchte. Und auch sicherlich nicht auf Dauer empfehlenswert. sondern sollte einfach nur als Symptomtherapie am Anfang einer Dünndarmfehlbesiedlungsbehandlung durchgeführt werden. Es gibt ein paar Hinweise, dass wir auch mit speziellen Ballaststoffen oder Probiotika arbeiten können. Das ist allerdings eher die Ausnahme, da gerade Ballaststoffe und Probiotika eher zu Beschwerden führen können. Ja, weil wir in dem Fall eventuell einen Kampf zwischen den guten Bakterien und den Dünndarmfehlbesiedlungsbakterien auslösen. Kampf bedeutet immer, okay, wir haben noch mehr Unruhe im Dünndarm. Oder im Falle der Präbiotika, also das Futter für die Bakterien, füttern wir eventuell die falschen Bakterien an der falschen Stelle. Also insofern, da gibt es Ausnahmen, aber auch das ist wieder etwas, da würde ich nicht primär sagen, nimm bitte ein Probiotikum und möglichst breit angesiedelt. Das wäre mit Sicherheit keine gute Idee.
Also ist die Therapieform auf jeden Fall sehr individuell und hängt auch stark davon ab, von welchem Typ man eben betroffen ist. Und du hast ja auch gesagt, dass die Ernährung zum Teil eine Rolle spielen kann bei der Behandlung einer Dünndarmfehlbesiedlung. Was mir da aber noch einfällt, wenn man über Ernährung spricht, dann spricht man ja auch oft über Nährstoffe. Und gibt es denn da Nährstoffe, die da besonders im Fokus stehen und die in dieser Zeit besonders wichtig für den Körper sind und uns eventuell auch davor schützen?
Also Nährstoffe an sich sind eher indirekt ein Problem, dass bei der Dünndarmfehlbesiedlung die Nährstoffe den Patienten sozusagen oder den Menschen weggenommen werden durch die Bakterien. Der Dünndarm ist ja der Ort, wo Nährstoffe primär aufgenommen werden. Und wenn da jetzt natürlich fermentierende Bakterien leben, dann bedienen die sich zuerst an den Nährstoffen. Insofern sehe ich ganz, ganz häufig Nährstoffmängel bei diesen Patienten. Allerdings ist es nicht so, dass es Nährstoffe gibt, die zur Therapieunterstützung beitragen. Und du hast gefragt, ob es irgendwelche Stoffe gibt, um einen Rückfall im Prinzip zu verhindern. Das hängt immer von der Ursache letzten Endes der Dünndarmfehlbesiedlung ab. Wenn man sich jetzt vorstellt, jemand hat Verwachsungen nach einer OP, dann wäre das Wichtigste, dass diese Verwachsungen gelöst werden. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel nach einer Infektion das Ganze bekommen hat, dann muss man gucken, ob man es irgendwie hinbekommt, dass diese Autoimmunreaktion abnimmt. Hat jetzt jemand eine Dünndarmfehlbesiedlung bekommen, weil jemand zum Beispiel eine Antibiose gebraucht hat, weil er eine Mandelentzündung hatte, dann ist es etwas, dass das Mikrobiom wahrscheinlich nur kurzfristig gestört wurde, sodass die Bakterien die Chance genutzt haben, sich da zu vermehren. Das heißt, wenn das dann einmal behandelt ist, dann ist das in der Regel auch gut und weg. Ja? Also es orientiert sich immer daran, woher kommt letzten Endes die Dünndarmfehlbesiedlung. Das ist oft gar nicht so leicht zu sagen. Ja? Manche Patienten bieten auch mehrere Gründe oder man findet keinen klaren Grund. Und dann muss man tatsächlich gucken, was die Zukunft bringt. Man behandelt die Dünndarmfehlbesiedlung. Und wenn jetzt jemand einen Rückfall erleidet, dann muss man eben nochmal diese ganzen Rückfallgründe sich genauer anschauen. Eine Möglichkeit, die ich zum Teil einsetze, ist Ingwer. Ingwer hat eine leicht antreibende Wirkung, also diese Eigenbewegung, die der Dünndarm hat, unterstützt Ingwer. Und dementsprechend kann man damit diese Reinigungsvorgänge im Dünndarm einfach begünstigen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, da fällt mir gerade noch ein, ist Platz lassen zwischen den Mahlzeiten. Das heißt, dass wir zwischen einer Mahlzeit zum Beispiel 4 bis 6 Stunden Pause lassen, weil der Dünndarm hat eine Reinigungswelle, die circa 90 Minuten nach der letzten Mahlzeit einsetzt. Und auch wenn wir nur ein paar Kekse oder ein paar Nüsse essen als Zwischensnack, dann hören diese Reinigungswellen wieder komplett auf. Und diese Reinigungswellen sind das, was den Speisebrei vorwärts treibt, inklusive der darin lebenden Bakterien. Und wenn ich jetzt aber permanent dafür sorge, dass dieser Speisebrei stehen bleibt, dann haben natürlich auch die Bakterien viel besser die Möglichkeit, sich irgendwo an der Schleimhaut anzuhaften.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp von dir, dass man zwischen den Mahlzeiten etwas Zeit vergehen lassen sollte. Und ich höre hier auf jeden Fall heraus, dass das Thema Dünndarmfehlbesiedlung sehr individuell ist und man keine pauschalen Tipps einfach umsetzen sollte, da für jeden Körper auch etwas anderes richtig oder falsch sein kann. Würdest du denn sagen, dass man sich präventiv vor einer Dünndarmfehlbesiedlung schützen kann? Also vielleicht durch die richtige Ernährung oder durch einen gesunden Lifestyle oder ähnliches?
Also es gibt keinen 100%igen Weg, das auf keinen Fall. Ich denke, man macht schon ganz viel richtig, wenn man eben diese Zeiten zwischen den Mahlzeiten einhält. Es macht sicher Sinn, sich gesund zu ernähren. Gesund bedeutet für mich auf jeden Fall nicht übermäßig Zucker, nicht übermäßig Konservierungsstoffe, Emulgatoren, also keine Fertiggerichte. Das sind für mich so die Basics, wo ich sagen würde, okay, damit kann dann der Darm überhaupt seine natürliche Funktion wirklich einhalten. Ja, wenn ich da natürlich permanent eingreife, dann begünstige ich einfach die Entstehung von solchen Erkrankungen. Es ist mit Sicherheit gut, wenn man keine Lebensmittelvergiftung sich einfängt. Auch da ist es natürlich so, manche Sachen kann man vermeiden, manche nicht. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel in exotischen Länder reist und da sozusagen von jedem Straßenstand isst und gekühlte Getränke zu sich nimmt, die nicht verpackt sind, dann begünstigt man natürlich eine Entstehung einer Lebensmittelvergiftung. Und da gibt es einfach sehr, sehr gute Daten mittlerweile, dass nach so einer Lebensmittelvergiftung eben so eine Dünndarmfehlbesiedlung entstehen kann. Also darauf kann man auf jeden Fall achten und dann natürlich sehr gut abwägen, wann setze ich Medikamente ein, wann setze ich jetzt eine hormonelle Verhütung ein, wann setze ich ein Antibiotikum letzten Endes ein. Solche Sachen, solche Therapien sind wichtig und es ist auch gut, dass es die gibt, aber ich würde sie auf jeden Fall sehr streng auswählen, wann ich sie einsetze. Und ja, wenn es sein muss, dann ist es so, dann muss man das auch in Kauf nehmen, dass man im Prinzip danach eine Dünndarmfehlbesiedlung entwickeln könnte. Aber es ist mit Sicherheit auch nicht so, dass es automatisch nach jedem Antibiotikum dazu kommt. Also das soll jetzt nicht so dargestellt sein, dass jede Antibiose dann dazu führen würde. Das ist nicht so, aber wir erhöhen dadurch die Wahrscheinlichkeit.
Das klingt auf jeden Fall schon mal gut, dass man einen Teil dazu beitragen kann, sich und seinen Körper und vor allem seinen Darm zu stärken. Und was du da angesprochen hast, sind ja auch alles Dinge, die für eine generelle Gesundheit wichtig sind. Und jetzt bin ich mit meinen Fragen soweit am Ende und würde dich gerne fragen, ob du unseren Zuhörern noch abschließende Worte mitgeben möchtest.
Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt bei der Dünndarmfehlbesiedlung ist, dass in Deutschland primär die Testung mit Glukose durchgeführt wird und meistens auch nur Wasserstoff gemessen wird. Und ich orientiere mich da an den amerikanischen Kollegen, die messen in der Regel Wasserstoff und Methan. Das heißt, damit kann ich dann überhaupt eine Methanfehlbesiedlung erstmal überhaupt feststellen. Und ich messe tatsächlich mit unterschiedlichen Zuckern. Glukose hat den Nachteil, dass es sehr schnell im Dünndarm aufgenommen wird. Das heißt, nach dem ersten Drittel des Dünndarms ist der Zucker weg aus dem Darm. Und somit kann ich dann die letzten zwei Drittel ja gar nicht mehr die Bakterien anfüttern. Dementsprechend kann ich mit Glukose die letzten zwei Drittel des Dünndarms gar nicht darstellen. Und insofern kann es sich lohnen, auch andere Zucker zu verwenden, wie zum Beispiel die Lactulose. Das ist ein spezieller Zucker, den wir als Mensch nicht verstoffwechseln können. Wenn wir keine Darmbakterien hätten, würde der uns einfach unverändert passieren und wieder ausgeschieden werden. Und dementsprechend haben wir damit die Möglichkeit, den ganzen Dünndarm darstellen zu können. Hat andere Nachteile. Nicht jedes Bakterium kann die Lactulose verstoffwechseln. Auch da gibt es dann die Möglichkeit, zum Beispiel die Fructose, also den Fruchtzucker, anzuwenden. Aber insofern, das ist mein wichtigster Tipp, dass man da guckt letzten Endes, A, wer bietet solche Testungen an? Und B, wenn so eine Testung durchgeführt wurde, wurde auf Wasserstoff und Methan getestet und wenn ja, mit welchem Zucker? Und wenn das Ergebnis negativ ist, kann es vielleicht sein, dass es sich lohnt, eben nochmal mit einem anderen Test, mit einem anderen Zucker nachschauen zu lassen.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut und ist doch ein guter Tipp von dir, auch nochmal auf die verschiedenen Testungsweisen hinzuweisen. Und dann kann man das vielleicht auch am besten mit seinem Therapeuten oder Arzt absprechen und gemeinsam eben schauen, welche Testungsmöglichkeiten für einen selbst die beste ist. Und dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und dein umfangreiches Wissen zum Thema SIBO.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir große Freude gemacht, über das spannende Thema zu sprechen. Und vielleicht ist das auch noch interessant. Ich werde demnächst eine Ausbildung für Therapeuten rausbringen, genau zu dem Thema. Einfach weil es viel zu wenige Menschen gibt, die sich damit gut auskennen. Also insofern wäre das noch eine Option. Wer sich damit nicht auskennt, aber es interessant findet, kann auf jeden Fall dann bei mir auf Instagram oder auch auf sibo-akademie.de vorbeischauen.
Ach, das klingt aber wirklich spannend und die Seite sowie deinen Instagram-Account verlinken wir natürlich auch noch in unseren Shownotes. Und dann freue ich mich, dass du heute mein Gast warst und wir über ein so spannendes Thema gesprochen haben und vielleicht hören wir uns ja ganz bald mal wieder. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald, Leonie. Danke dir.
Ich hoffe, diese 15. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.